Deutschlandfunk Interview.
Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz von den Grünen. Guten Morgen, Robert Habeck.
Guten Morgen, grüß Sie.
Sie wollen in Davos dafür werben, dass Globalisierung fairer und nachhaltiger wird, dass beim künftigen weltweiten Austausch Klimaschutz und Sozialstandards stärker berücksichtigt werden. Was schwebt Ihnen konkret vor?
Nun, erst einmal ist es tatsächlich so, wie Herr Schwab gesagt hat, es ist ein Scheitelpunkt der Globalisierung und wir stehen scheinbar vor einer Wahl weiter so, also die Welt zu organisieren nach dem Profitdenken, nach dem Günstigkeits- und Billigkeitsprinzip oder einem Auseinanderbrechen der Globalisierung in lauter neue Nationalismen, also Donald Trump, Brexit, jedes Land kümmert sich nur um sich selbst. Beides kann nicht richtig sein, also brauchen wir einen neuen Weg, einen neuen Ansatz, eine neue europäische Initiative und die muss sich dann tatsächlich konkret darauf beziehen, dass die Gesellschaft, die Menschen und in diesem Fall auch das Klima für die Menschen davon profitieren. Das heißt, die Regeln der Globalisierung müssen sich ändern. Wenn ich das ein bisschen konkret machen darf, wäre natürlich wünschenswert, man würde das insgesamt über die WTO, also multilateral, nicht in lauter bilateralen Einzelhandelsabkommen umsetzen. Dann sollten die festen Regeln, die es gibt in der Welt, die Arbeitsschutzregeln, die Biodiversitätsregeln und vor allem das Pariser Klimaschutzabkommen immer verankert werden in den Abkommen. Die Nachhaltigkeitsziele müssen berücksichtigt werden. Die Gesellschaft muss stärker mit eingebunden werden. Und die Investitionsschutzregeln sollten so reformiert werden, dass am Ende nicht mehr Businessinteressen über demokratische Regeln sich stellen können. Also es gibt eine Menge zu tun, aber es gibt auch eine unglaubliche Offenheit. Das habe ich gestern bei den Gesprächen schon gemerkt. Alle sind am Überlegen, wie es weitergehen kann. Und wir versuchen, unsere Punkte zu setzen, sodass das Ganze einen Zug nach vorne bekommt.
Sie setzen auf bilaterale Handelsabkommen, wenn die häufig in sich blockierte Welthandelsorganisation es nicht schafft, klimaschonende und sozialere Standards weltweit zu setzen. Das klingt alles gut, aber ist das nicht naiv, wenn wir die Realität betrachten, gerade jetzt, dass wir ja sehen, dass aufgrund der starken russischen Abhängigkeit von Energiestoffen weltweit eine Art Wettbewerb mal wieder ausgebrochen ist. Jeder will fossile Energien greifen, wo er sie kriegen kann. Manchester-Kapitalismus pur, sie ja auch vorneweg auf der Suche nach Alternativen zu russischer Energieversorgung.
Naiv würde ich in Bezug zur WTO nicht sagen, aber sicherlich ist es so, dass eine große weltweite Absprache zwischen den Staaten, wie Handel fair organisiert wird, in weiter Ferne ist. Dazu sind vor allem die USA und China zu verkeilt im Handelskrieg miteinander. Was die bilateralen Abkommen angeht, so sehe ich es genau andersrum. Es ist zwar richtig, dass die großen drückenden Themen Inflation, Hunger und Energiearmut im Moment jedes Land und jede nationale Regierung umtreiben. Wir sehen aber auch, dass wir uns helfen müssen und dass von den Energieeinkäufen, wo wir, also wir heißen in diesem Fall die nationalen Regierungen, die Preise ja hochtreiben, wenn wir uns versuchen, gegenseitig zu überbieten, wie auch vor allem in Bezug auf die drohende Hungerkatastrophe. Man muss es so klar sagen, es ist eine Hungerkatastrophe, auf die wir im nächsten Jahr zulaufen. Wir eine gemeinsame Unterstützung brauchen. Nicht jetzt auch noch in dieser Situation die Märkte schließen. Jeder versucht, seinen Weizen zu horten, aber alle anderen müssen dann hungern. Das kann die Welt nur in die nächste Katastrophe führen. Die Erkenntnis ist eigentlich da. Es braucht jetzt einen politischen Impuls, dass genau das nicht passiert. Und der kann ja mal auf diesem, sagen wir, häufig in der Kritik stehenden Davos-Forum passieren. Deswegen ist es gut, dass jetzt ja die Diskussion wieder live stattfindet und so viele Leute gekommen sind.
Aber gerade angesichts steigender Energiepreise, steigender Lebensmittelpreise sehen wir ja, dass im Moment der Trend vorzuherrschen scheint. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und auch Sie waren schon in Katar, um dort möglicherweise engere Verbindungen zu Flüssiggaslieferungen zu bekommen. Und die Menschenrechtsstandards sind da auch zurückgestellt, oder?
Ja, richtig, aber ich war auch in Norwegen, ich war in rede mit den Kanadiern, fahre demnächst hin, ich war in den USA. Also natürlich ist es so, das kann man ja gar nicht anders leugnen, dass wenn man 10-20% der weltweit verfügbaren Energie aus Russland kommend ersetzen will, dass man erstmal Ersatz braucht. Und gerade was Gas angeht, ist die direkte Verbindung zu dem Hunger auf der Welt unmittelbar. Denn Gas wird gerade für die Herstellung von Dünger enorm stark eingesetzt. Wenn es also fehlt, hat man für die nicht so reichen Länder auf der anderen Seite, man produziert quasi das Welthungerproblem oder man verschärft es. Katar selbst ist auch nur ein Puzzleteil in diesem ganzen Spiel. Da sollte man jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten. Entscheidend ist, und das ist die Aufgabe hier von Davos, dass wir sehen, dass Hunger als Waffe eingesetzt wird im nächsten Jahr. Wir sollten uns auch keine Illusionen machen, dass die Brutalität Putins grenzenlos ist. Das würde ja für, sagen wir mal, für Deutschland völlig ausgeschlossen sein, dass wir sagen, na dann verhungern halt ein paar hunderttausend Menschen in Nordafrika. Hauptsache, ich kriege meine Sanktionen wieder weg. Aber mit Russland müssen wir damit rechnen. Und wir müssen jetzt als Weltgemeinschaft eine Partnerschaftsinitiative für diese Länder auflegen, die dafür sorgt, dass sie genug Kalorien bekommen, dass sie aber auch Marktzugänge bekommen. Und deswegen ist jetzt die Handelspolitik nicht nur ein, was dient dem deutschen und europäischen Interesse, sondern tatsächlich ein enorm wichtiger Ansatz, die Welt als globale Solidaritätsgemeinschaft zu denken. Muss aber dann eben eine andere Handelspolitik werden.
Den Punkt haben wir verstanden. Solidarität auf der einen Seite, um eben die Krisen, die gerade sehr stark von Russland ausgelöst wurden, jetzt etwas zu dämpfen. Auf der anderen Seite, und damit kommen wir eher zu dem Konkreten, was auf dem Tisch liegt, haben Sie ja auch das Thema, dass Putin in die Grenzen gewiesen werden soll. Stichwort ist hier das Ölembargo gegen Russland. Dort ringt ja die EU schon seit Wochen, um die 27 der Gemeinschaft zusammenzuführen. Auch Deutschland ist nach anfänglichem Zögern dafür, doch besonders Ungarn sperrt sich hier. Zeigt sich hier nicht konkret, dass letztendlich das alles scheitert, hier also auch Putin deutliche Stoppschilder zu setzen?
Das kann man nicht sagen mit Blick auf die bisher erlassenen Sanktionen. Richtig ist allerdings, also die sind scharf, ja. Das dauert ein bisschen, bis sie wirken, aber wenn man die Ausführungen der Präsidentin der russischen Zentralbank hört, dann weiß man, dass das Land bankrott ist. Und wenn es weitermachen kann, dann nur auf einem Niveau von 1980. Und ich würde sagen, das ist jetzt der Status. Das geht also immer weiter zurück. Und das weiß Putin auch. Und sicherlich gibt es die Erinnerung, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion vor allem durch die ökonomische Krise in der Sowjetunion ausgelöst wird, auch noch in Russland. Also die Sanktionen wirken. Richtig ist, dass das Ölembargo jetzt blockiert ist oder scheinbar blockiert ist. Zunächst ist einmal durch die Widerspenstigkeit von Ungarn, aber auch Zypern und Griechenland wollen die Öltanker nicht sanktionieren. Das ist das übliche Gezeche und Geschacher in Europa. Das ist nicht schön und ist auch nicht schön anzuschauen. Ich bin, so wie Deutschland auch, bin ich der Meinung, dass jedes Land seine eigenen Voraussetzungen hat. Die sind sehr unterschiedlich in Europa zwischen Ungarn und Portugal. Da gibt es eine unterschiedliche Abhängigkeit. Das habe ich an Deutschland auch immer klar gemacht, dass wir unsere Probleme lösen müssen. Und das ist der Kernsatz. Sie müssen halt gelöst werden. Was ich also akzeptiere, ist, dass Länder sagen, wir sind noch nicht so weit, wir brauchen mehr Zeit, wir brauchen eine längere Übergangszeit, um unabhängig von Öl zu werden. Aber nicht, um einfach weitermachen, wie bis weiterzumachen bisher und die Nähe zu Russland aufrechtzuerhalten. Und dazwischen liegt der Korridor einer Einigung.
Katharina Barley von der SPD, sie ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments, hat hier im Deutschlandfunk an diesem Samstag vorgeschlagen, dass die 26 zustimmenden Staaten zu einem Ölembargo diese Embargoschritte einfach national beschließen könnten. Hören wir mal rein.
Man kann ja auch trotzdem sich auf ein Sanktionspaket einigen oder Sanktionen verhängen. Das müsste dann eben im Einverständnis der übrigen 26 geschehen. Das wäre dann eben nicht etwas, was die EU macht, sondern was die einzelnen Mitgliedstaaten machen könnten, müssten. Das ist überhaupt nicht optimal. Ich will nicht sagen, dass ich mir das wünsche. Aber es ist ja auch eine Demonstration von Viktor Orbán. Man muss immer sehen, das Ganze geht vor allen Dingen für das nationale Publikum über die Bühne. Er will jetzt die Europäische Union am Nasenring durch die Manege führen. Und ich finde nicht, dass die EU sich das bieten lassen sollte.
Soweit Katharina Barley. Gehen Sie bei diesem Weg mit, die 26 mit nationalen Beschlüssen, und dann kann man auch ein Zeichen setzen?
Also im gewissen Sinne passiert es ja, jedenfalls für Deutschland kann ich sagen, dass wir die Unabhängigkeit ja herstellen, indem wir LNG-Terminals bauen, Alternativen schaffen. Die baltischen Staaten, Lettland, Litauen, Estland haben sich jetzt selber unabhängig von Stromimporten gemacht. Das sind ja quasi lauter kleine einzelne Embargo-Schritte. Wenn man es insgesamt, also als konzertierte Aktion machen will, dann muss das die Europäische Union vorgeben. Es hilft jetzt nicht, wenn alle Länder anfangen, ihr eigenes Ding zu drehen. Europas Stärke war jetzt gerade in dieser Phase, dass es zusammengestanden hat, zusammensteht. Das schließt auch die manchmal schwierigen Partnerländer in Europa mit ein, wie in diesem Fall Ungarn. Also wenn die Kommissionspräsidentin sagt, wir machen es jetzt zu 26 ohne Ungarn, dann ist das ein Weg, den ich immer mitgehen würde. Aber das habe ich von der EU noch nicht gehört. Und ich bin jetzt in diesem Fall bereit, dass die EU die Verhandlungsführerschaft hat, also die Kommission die Verhandlungsführerschaft hat. Und die muss auch stark bei ihr bleiben. Ich nehme an, der Weg wird so sein, dass, wie immer es in Europa ist, dass einige Länder quasi Sonderrechte bekommen und man dann zu einer Zustimmung kommt. Das entspricht dann dem Vorschlag von Frau Bali, nur es ist immer noch eine geschlossene europäische Aktion, eine Verhandlungsführung, die von Europa aus gesteuert wird.
Wagen Sie eine Prognose, wann diese Einigung erzielt ist beim Ölembargo?
Ich hätte vor, wie lange ist es her, dass das eigentlich politisch beschlossen wurde, vor 14 Tagen ungefähr gesagt, innerhalb von 2-3 Tagen, so lange dauert es. Ich bin selber enttäuscht, dass es so lange dauert, aber sicherlich andere noch viel mehr, die das ja täglich dann machen müssen. Ich treffe nachher die Kommissionspräsidentin, ich frage sie mal und wenn ich was weiß, sage ich Bescheid.
Das wäre sehr nett. Aber Sie haben natürlich auch immer noch das Problem mit dem Gas. Wann haben Sie hier möglicherweise Fortschritte?
Fortschritte sind ja da. Wir haben die Gasabhängigkeit von Russland von 55% vor Beginn des Krieges jetzt schon auf 35 reduziert. Wir werden, wenn alles gut läuft, die zu Weihnachten oder Ende des Jahres 2 LNG-Terminals, in diesem Fall schwimmende, am Netz haben. Die Speicher füllen sich so langsam, aber sicher. Also es gibt ja Fortschritte. Die Energieunabhängigkeit bei Gas dauert aber, das muss man ehrlicherweise sagen, noch ein bisschen länger auch. Und das ist jetzt in Davos auch dauernd Gespräch mit mir, bei mir, weil wir ja auch Transitland für andere Länder sind. Also der Blick auf Deutschland darf eben nicht nur auf Deutschland gerichtet sein. Österreich, die Schweiz, die Tschechische Republik, alle hängen da an Transitland Deutschland. Wir müssen also auch die Solidarität zu den Nachbarländern hochhalten.
Und damit müssen wir einen Punkt setzen. Danke an Robert Habeck, Wirtschaftsminister. Wir haben ihn in Davos erreicht. Vielen Dank.